Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mal wieder also wurden offenbar vertrauliche Informationen aus einem Polizeicomputer genutzt, um rechtsradikale Drohnachrichten zu verschicken. Wieder in Hessen. Diesmal aber gab es Konsequenzen. Die erste war personell. Hessens oberster Polizist musste zurücktreten. Landespolizeipräsident Udo Münch. Und der Innenminister Peter Beuth von der CDU will auch den Zugang zu den Polizeicomputern neu regeln nach diesen Ereignissen.
Daher werden wir bei den Abfrageregeln den Reset-Knopf drücken. Alle bisher geltenden individuellen Zugangsberechtigungen für die gesamte hessische Polizei werden zurückgesetzt. Jeder Polizist wird neue Zugangsdaten erhalten und sich zur absoluten Geheimhaltung dieser Daten verpflichten.
Und am Telefon ist die Frau, die nach linken Politikerinnen und Anwältinnen ebenso bedroht wird, mit Hilfe von Informationen, die von Polizeicomputern stammen. Idil Beider, Kabarettistin, Schauspielerin, erlebt seit Monaten Drohnachrichten der übelsten Sorte und rassistische Angriffe. Auch sie musste zum Beispiel das Kürzel NSU 2.0 lesen. Guten Abend, Frau Beider.
Guten Abend.
Es ist ja ein ziemlich schlimmer Verdacht, dass also Ihre Daten von einem hessischen Polizeicomputer abgerufen worden sein sollen. Was bedeutet das für Sie, dieser Verdacht?
Naja, für mich bedeutet das natürlich Irritation und eigentlich noch mehr Druck und noch mehr Sorgen, weil ich natürlich jetzt überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Das konnte ich davor auch eigentlich nicht. Aber jetzt ist die Polizei nochmal mit ins Spiel gekommen und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Bedroht mich jetzt die Polizei oder bedroht mich ein Polizist oder eine Gruppe? Oder ich bin ehrlich gesagt sehr irritiert über die Vorkommnisse.
Was sagt das auch über Ihr Verhältnis zur Polizei? Sie haben ja schon einige Erfahrungen gemacht. Sie haben ja schon viele Anzeigen gestartet. Vieles ist eingestellt worden an Ermittlungen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit der Polizei?
Also natürlich gibt es so zwei Varianten davon. Die eine ist eben, die auch schon Erfahrung gemacht hat mit der Polizei. Und ich kann jetzt aus dem, was mir passiert ist, eigentlich nur schließen, dass die Polizei da kein Interesse dran hat, diese Sachen wirklich aufzuklären. Das ist jetzt erstmal eine verfrühte Einschätzung, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich das jetzt noch schönreden soll. Ich fühle mich echt verarscht von der Polizei. Ich kann doch nicht sein, dass ich 8 Anzeigen schalte, mich absolut korrekt verhalte. 8 Anzeigen werden eingestellt und dann kommt raus, dass das irgendwie auch mit dem Polizeicomputer in Frankfurt zusammenhängt. Also immer dieses genervte Abwehren, das muss ich sagen, schockiert mich bei der Polizei.
Also Sie sehen da kaum Aufklärungswillen auf deren Seite?
Also von meiner Perspektive aus sehe ich überhaupt gar keinen Aufklärungswillen. Ich sehe einen Vertuschungswillen, sehe ich. Einen Nichtbenennungswillen sehe ich. Aber ich meine, das habe ich ja aus der Presse erfahren mit dem Polizeicomputer. Man stelle sich das mal vor. Ich wurde ja nicht mal von der Polizei in irgendeiner Weise informiert.
Die Polizei geht auch kaum auf Sie zu. Ich meine, es ist ja wirklich nicht die erste Bedrohung. Sie werden ja schon seit Monaten, seit Jahren letztlich bedroht. Und man kann ja auch potenzielle Opfer warnen, ihnen Unterstützung anbieten. Da ist nichts gekommen?
Nee, da ist nichts gekommen. Und das macht mir natürlich, also ich merke, ich bin hier irgendwie vogelfrei. Also so fühlt sich das an. Ich werde nicht von dem Organ beschützt, das ich auch mit meinen Steuern bezahle. Das ist alles ein bisschen sehr viel.
Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt daraus?
Soll ich daraus für eine Konsequenz? Also die Konsequenz ist, dass ich mir natürlich überlege, macht das Sinn, dass ich überhaupt noch mal eine Anzeige schalte? Aber ich werde es definitiv öffentlich machen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, wirklich ein Riesendank an die ganze Solidarität, die auch aus dem journalistischen Bereich gekommen ist. Denn die haben es ja am Ende des Tages aufgedeckt. Ja, also die vielen Menschen, die mir Solidarität bekunden. Das hilft mir natürlich mit der Polizei nicht weiter. Aber es sorgt schon dafür, dass ich mich jetzt hier nicht komplett verloren fühle. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, dass die Solidarität untereinander, unter den Zivilisten einfach sehr, sehr hoch ist. Und auch der Aufklärungswille, den man eigentlich bei der Polizei sich wünscht, den haben irgendwie unsere journalistischen Menschen den Willen dazu. Also das muss ich einfach sagen. Von der Polizei aus sehe ich da nicht viel, was meine Zukunft betrifft, was das irgendwie bessern könnte.
Wollen Sie da vielleicht auch noch ein bisschen schärfer vorgehen mit Dienstaufsichtsbeschwerden oder noch weiter irgendwie sich mit Ihrem Anwalt beraten, dass man da noch stärker von Ihrer Seite aus agiert?
Wissen Sie, das ist ja für mich eher so ein befremdliches Verfahren. Ich möchte überhaupt niemanden bei der Polizei zu Unrecht anklagen. Das ist nicht mein verlangen. Also insofern würde ich wahrscheinlich absehen davon, so derartig vorzugehen dagegen. Aber was ich mir schon wünsche, ist, dass wir natürlich einfach auch von der Politik Unterstützung kriegen und dass die rassistische Untersuchung, die bei der Polizei hätte stattfinden müssen, die von Innenminister Seehofer abgesagt wurde, dass die stattfindet. Also das wünsche ich mir sehr viel mehr, weil Dienstaufsichtsbeschwerden bringen gar nichts. Die bringen genauso viel wie meine Anzeigen. Die bringen gar nichts. Die werden dann irgendwann in der Ecke verschwinden. Am Ende des Tages hat das keine Konsequenz. Wo sind die Konsequenzen?
Das heißt, Sie würden auch so weit gehen, dass es nicht nur jetzt Einzelfälle sind, sondern dass die deutsche Polizei generell ein Problem hat?
Also die deutsche Polizei hat ganz definitiv ein Problem mit rassistischen Strukturen und auch mit Neonazis und Rassisten, die sie anzieht. Aufgrund natürlich ihrer autoritären Macht. Diese Menschen, ein Polizist hat unfassbar viel Macht. Also da irgendwelche Leute auf uns loszulassen, eine Ausbildungszeit von 2 bis 3 Jahren, ist eine Katastrophe bei einem so systemrelevanten Beruf. Ich wünsche mir, dass die Polizei wieder vernünftig ausgestattet wird und dass alles getan wird, damit sie ihre Polizeiarbeit machen können, aber bitte auf dem Boden des Grundgesetzes und nicht auf dem Boden von Hitlers Kampf.
Würde es denn helfen, dass man mehr Migrantinnen und Migranten anzieht für die Polizei, für den Polizeidienst zum Beispiel?
Ich glaube, das hat damit nicht viel zu tun. Ich glaube, die Struktur, diese autoritäre Struktur, dazu muss man einfach gut, sehr, sehr gut ausbilden. Und man muss auch den Polizisten abverlangen dürfen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Also, dass man hier irgendwelche seltsamen Devotionalien findet und mit Hitler grüßen und fahren und hast du nicht gesehen. Und das ist ein Polizist, dem ich auf der Straße begegne. Da hat nichts zu lachen als Migrant.
Das heißt, Sie würden sagen, die Polizei geht mit Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, um es mal so auszudrücken, in Deutschland anders um als
ja,
mit weißen Deutschen?
Definitiv. Also das könnte ich Ihnen schriftlich geben. Ja, das tut sie. Sie behandelt Migranten eher als Kriminelle. Und ich denke, NSU hat das auch sehr gut gezeigt, dass wirklich nicht mal der Gedanke dahin ging, dass wir eventuell Opfer sein könnten. Man hat sich hier darauf eingeschossen, uns zu kriminalisieren und das auch strukturell zu tun, indem man eventuell dann auch mal was erfindet, was eventuell nicht so stimmt. Ne? Wie zum Beispiel, ich denke daran, wie der Clan-Kriminalitätscomputer gefüllt wird. Das war in der Zeit, gab es dazu einen Artikel, da wird nach Namensindikator gegangen. Das heißt, wenn der eine Abu Chaka heißt und der andere Abu Bakr, dann werden die zusammen einen Polizeicomputer als Clan-Kriminalität eingeflößt in diesen Computer als Information. Das kann doch nicht wahr sein. Also wir werden von vornherein kriminalisiert, bevor wir überhaupt irgendwie was Kriminelles gemacht haben. Und das macht man mit Deutschen an sich nicht. Nicht mit autochthonen Deutschen.
Sie sind ja auch Deutsche, sind ja geboren in Celle.
Nee, das, wenn ich als Migrantin markiert werde, bin ich nicht mehr deutsch. Und dieses Spielchen mache ich auch nicht mehr mit. Mhm. Also die Zivilisten wünschen sich, dass ich sage, ich bin deutsch. Ich kriege aber von allen Seiten gesagt, ich bin ein Migrant. Also was jetzt?
Und wegen des Namens oder wegen ihrer Eltern?
Wahrscheinlich oder? Wegen des Namens, wegen der Eltern. Na sicher ist Idyll jetzt auch kein wirklich klassisch deutscher Name. Natürlich, ist klar. Das ist schon so. Aber ich meine, eine Bild, die meistverkaufteste und machtreichste Zeitung Europas ist, schreibt über Deutsche mit Migrationshintergrund. Ist das jetzt ein neuer Pass? Kannte ich den vorher nicht? Oder wissen Sie da mehr als ich? Was bin ich denn dann?
Das heißt, er hat sich in den letzten Jahren wenig bewegt zum Positiven, hatte den Eindruck, dieses Land ist doch eigentlich vielfältiger geworden. Das ist auch sehr, sehr schön so. Und dass diese Vielfalt auch zunehmend akzeptiert wird. Das ist nicht Ihr Eindruck?
Ich glaube, ich bin da natürlich auch ein bisschen betriebsblind, sage ich mal, weil ich mich einfach wahnsinnig viel mit diesem Thema beschäftige, ob jetzt im Beruf oder auch privat, ob ich mich engagiere in verschiedenen Dingen. Ich glaube, also durch die Solidarität kann ich Ihnen sagen, ich kann das bestätigen. Ich glaube auch, dass die Menschen, auch viele Deutsche, unfassbar genervt sind von all diesen Vorfällen. Also es geht nicht nur Migranten so. Aber wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, ja, wenn der Migrant das in dieser Häufigkeit äußert, dann ist es wichtig, dass wir dem nachgehen. Passiert auch nicht.
Sind das zwei Deutschlands, von denen wir hier sprechen?
Also definitiv. Also ich kann Ihnen nur bestätigen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch in einer Realität leben. Das ist nicht mehr mein Eindruck.
Was kann man da tun?
Ich denke, das, was wir jetzt tun, darüber zu sprechen, ehrlich zu sein, sich ehrlich zu machen und ehrlich darüber zu sprechen, was die Hindernisse sind, die wir haben, um überhaupt zu einer Diskussion zu kommen, das ist ganz wichtig. Wissen Sie, viele Deutsche wissen nicht, dass dieses Thema Rassismus in ihnen erstmal was auslöst, auch mal was triggert, was unangenehm ist. Und da werden die Leute auch alleine mitgelassen. Das ist nicht schön, wenn man als Deutscher als Rassist bezeichnet wird, weil man erstmal überhaupt gar keine Bildung darüber hat. Was bin ich hier? Dann kommen Gefühle hoch, die Gefühle müssen erstmal verarbeitet werden. Das ist ein ganz schön heftiger Prozess. Aber er ist umso wichtiger, weil ich glaube, dass das unsere Chance ist für die Zukunft. Wir werden mit den etwas älteren Generationen wie Seehofer, werden wir nicht die Zukunft beschreiten können. Das funktioniert nicht. Und ich bin der Meinung, dass die jüngere Generation Deutschlands sich schon sehr verändert hat. Ganz einfach auch, weil es eine Vermischung gab, weil mittlerweile viele Deutsche Türkisch können oder Arabisch können oder weil ein Zusammenleben stattgefunden hat. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen mehr miteinander sprechen, mehr miteinander zusammenleben und das versuchen auf die Reihe zu kriegen, aber verleugnen, Akten schreddern, Unterdrückung von Informationen. Dann ist hier jemand jetzt aus dem Amt getreten, der Polizeipräsident. Wen interessiert das? Das macht die Sache nicht besser. Also wir sollten uns mal generell überlegen, ob wir auch andere Strategien haben als irgendwie die althergebrachten. Es bringt mir nichts, wenn jemand zurücktritt. Das ist für mich irrelevant.
Und vertrauen Sie da staatlichen Stellen, dass die diesen Prozess sozusagen vorantreiben könnten, von dem Sie gerade gesprochen haben? Oder ist das nur zivil? Oder ist das nur Zivilgesellschaft, von der Sie sprechen?
Naja, die Zivilgesellschaft ist ja auch in den Ämtern. Ich denke schon, dass sich da was tut. Also ist es meine große Hoffnung. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht einschätzen. Was ich jetzt zurzeit sehe, ist, dass mir ein Land nicht den Schutz bietet, der mir zusteht. Es verweigert mir mein Recht. Und das ist natürlich für mich eine schlechte Grundsituation, hier leben zu wollen. Ne? Also das ist schon, und ich liebe Deutschland, also ist ja, ich traue mich das schon gar nicht mehr zu sagen. Ich kritisiere auch viele Deutsche und werde permanent aufgefordert, irgendwie das Land zu verlassen oder zu Erdogan zu gehen. Hauptsache das Land zu verlassen, wenn es mir hier nicht gefällt. Also das Skurrile ist ja, das ist exakt das, was Walter Lübcke gesagt hat. Und das wird mir dann gesagt. Also ich glaube, wir sind im Prozess. Aber wohin der steuert, das kann ich überhaupt nicht absehen aus meiner Perspektive. Ich kann nur hoffen.
Sagt Idil Beider, die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin im Gespräch mit uns. Vielen Dank, Frau Beider.
Vielen Dank. Danke an Deutschlandfunk. Vielen Dank.